um eine Fahrradtour zu machen. Und dann bin ich losgefahren. Und ich wusste zwar, das Wetter soll nicht perfekt werden, aber ich habe gedacht, das geht schon irgendwie. Ich stelle mich einfach mal nicht so an, das wird. In 5 Tagen bin ich am Ziel und dann, selbst wenn es ein bisschen kalt wird, habe ich wieder eine warme Dusche, ein warmes Bett und warmes Essen. Ich bin losgefahren. Am ersten Tag war alles gut. Und in der ersten Nacht hat es angefangen zu schneien. Und ich habe gemerkt, okay, wenn es auf 400 Höhenmeter vielleicht regnet, wäre es möglich, dass auf 800 oder 900 Höhenmetern es schneit. Und dann bin ich eigentlich 3 Tage lang nur durch Schnee gefahren, habe mein Fahrrad durch Tiefschnee geschoben und bin nur sehr langsam vorwärts gekommen. Aber ich wusste, ich stelle mich nicht so an, ich packte schon, weil es sind ja nur 5 Tage, nur 4 Tage, nur 3 Tage. Morgen bin ich am Ziel. Aber innerlich habe ich geseufzt. Innerlich war ich echt ein bisschen am Ende, wenn ich dran gedacht habe, dass mein Fahrrad komplett vereist war und sich die Räder nicht mal mehr durchgedreht haben. So voll waren die mit Eis. Ich musste dann die Eiszapfen immer wieder abbrechen, damit ich weiterfahren konnte. Und ich habe auch innerlich geseufzt, wenn meine Füße so kalt waren, dass ich extra eine halbe Stunde nur durch den Supermarkt spaziert bin, um meine Füße wieder zu spüren. Es war nicht alles perfekt durchgeplant bei meiner Fahrradtour, aber nach 5 Tagen bin ich angekommen. Aber ich habe mir immer wieder gesagt, stell dich nicht so an, bald bist du daheim. Stell dich nicht so an, darüber geht es auch in dem Text, den wir heute in Römer lesen. In Römer Kapitel 8, Abvers 18. Ich lese aus der NGÜ. Römer Kapitel 8, Abvers 18. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist seine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Ich will heute auf 3 Punkte mit euch eingehen. Darf ich überhaupt beten? Wie kann ich beten? Und kann ich überhaupt beten? Der erste Punkt, darf ich überhaupt beten? Im ersten Vers, in Vers 18, lesen wir, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Unsere jetzigen Leiden sind nichts im Vergleich zu dem, was einmal kommt. Wie so bei einer Fahrradtour, die 5 Tage Leiden sind nichts im Vergleich zu danach, wenn man wieder Wochen und Monate lang daheim ein warmes Bett und eine warme Dusche hat. Es gibt hier ein Jetzt und es gibt ein Dann. Es ist ein bisschen wie in Corona. Wir haben ein Jetzt in Corona und hoffentlich irgendwann mal ein Dann nach Corona, was wir schon sehnlichst erwarten. Nach Corona, der Himmel auf Erden, wenn wir wieder Hochzeiten feiern können, wenn wir wieder Leute treffen dürfen, egal ob wir die Leute treffen wollen oder nicht. Wir sehen uns danach, dass Corona vorbei ist. Aber wenn wir hier diesen Vers von Paulus lesen, müssen wir eigentlich das anders verstehen. Wir müssen eher verstehen, eigentlich ist auch die Zeit nach Corona wenig wert im Vergleich zu dem, was einmal kommen wird. Unser Horizont ist aktuell sehr beschränkt. Irgendwie denkt man nur, bis Corona vorbei ist. Weiter geht gerade unser Blick nicht raus. Unser Horizont endet, wenn Corona endet. Aber was sind diese Leiden, die wir erfahren, von denen Paulus hier redet? Es sind Leiden, weil wir Christus nachfolgen. Und wenn wir hier Paulus anschauen, bei Paulus wissen wir, wie sehr er gelitten hat, wie viel er verfolgt wurde, wie er gesteinigt wurde, Schiffbruch erlitten hat und im Gefängnis saß. Und trotzdem sagt Paulus, all das, was ich erlitten habe, ist nichts im Vergleich zu dem, was einmal kommt. Welche Leiden erfahren wir, weil wir Jesus nachfolgen? Vielleicht werden wir manchmal etwas verlacht oder verhöhnt, ein bisschen komisch angeschaut. Wir geben unsere Zeit auf für Gottesdienst, Hauskreis, Putzdienst, Deko-Team und Musikteam. Wenn ich aber mein Leben anschaue, merke ich, ja, im Vergleich zu so einem Paulus leide ich relativ wenig für Christus. Aber trotzdem, auch diese Leiden, die wir erleiden, sind nichts im Vergleich zu dem, was einmal kommt. Und hier geht es auch nicht nur um die Leiden, die wir erleiden, weil wir Christus nachfolgen, sondern alles, was damit zusammenhängt, dass die Welt, dass die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen wird oder wurde. Die Leiden, die wir auch erleben, das sind auch Krankheiten. Das ist auch Corona oder Krebs. Das ist Einsamkeit, Trennung, Burnout oder der Verlust von geliebten Menschen. Auch diese Arten von Leiden meint Paulus hier. Und er sagt trotzdem, dass das, was kommt, all das übersteigt, was wir heute erleben. Das ist eine sehr steile These, die Paulus hier aufstellt. Aber was ist eigentlich das, was kommt? Was ist dieses Geniale, was so viel mehr wert ist als das, was wir hier erleben? Das erste Mal, dass unser Körper erlöst wird. Und vielleicht ist es noch weit weg, wenn man jung und dynamisch ist und mit dem Fahrrad durch die Alpen fahren kann. Aber vielleicht. Es ist auch sehr präsent, wenn wir körperlich leiden, wenn wir merken, dass an unserem Körper der Zahn der Zeit nagt. Was ist das, was kommt? Es ist auch ewiges Leben bei Gott. Und wenn wir schon so eine große Sehnsucht haben, dass Corona vorbei ist, wenn wir bereit sind, so viel zu tun, dass diese Pandemie zu Ende geht, wenn wir bereit sind, auf Kontakte zu verzichten, abends nicht mehr das Haus zu verlassen, wenn wir Menschen teilweise seit einem Jahr nicht mehr gesehen haben, wenn wir uns regelmäßig testen lassen, uns impfen lassen und Homeoffice machen, wenn wir all das tun, wie viel mehr sollten wir eine Sehnsucht haben, bei Gott zu sein? Wie viel mehr sollten wir eine Sehnsucht danach haben, was einmal kommt? Was so viel mehr ist als das, was uns das Ende von Corona verheißt. Wenn Corona vorbei ist, wird die Welt trotzdem noch weiter den Bach runtergehen. Es wird weiter Kriege geben, Christenverfolgung, Ehen werden kaputt gehen, es wird hungernde Kinder geben, Einsamkeit und Krankheiten. Unsere Welt ist nicht auf Ewigkeit ausgelegt. Heute ist SV-Gebetstag. Jetzt ist die Frage, wo bleibt hier das Thema Gebet? Wenn unsere heutigen Leiden nichts wert sind im Vergleich zu dem, was kommt, ja, für was soll ich dann überhaupt beten? Müssen wir dann nicht alle unsere Gebetsanliegen, die irgendwas mit meinem Leben zu tun haben, weglassen? Weil das ist doch eigentlich alles unwichtig im Vergleich zu dem, was kommt. Ist Gott eigentlich egal, was uns beschäftigt? Was uns bewegt? Stell dich nicht so an, am Ende wird doch alles gut. Wenn wir gestorben sind, dann sind wir bei Gott. Und wenn Jesus wiederkommt, dann ist alles absolut perfekt und genial. Und bis dahin? Einfach nur durchbeißen? Wer hätte gerne Eltern, die ihrem Kind 12 Jahre lang sagen, stell dich nicht so an, in 12 Jahren hast du dein Abi, oder es sind 13, ich weiß nicht genau, wie es hier ist. Wer hätte gerne solche Eltern, die ihrem Kind sagen, 12 Jahre lang durchbeißen und dann wollen wir nicht lieber Eltern, die mitfiebern, die ein ermutigendes Wort sagen, die zuhören, Auch wenn vielleicht die größte Sorge im Leben dieser Englisch-Vokabeltest am Dienstagmorgen ist. Eltern wissen doch, dass dieser Mini-Englisch-Vokabeltest nichts ist im Vergleich zu den viel schwierigeren Klausuren, die im Studium kommen, den Herausforderungen im echten Leben. Und trotzdem fiebern Eltern mit. Wenn ein Vokabeltest ansteht, dann fragen sie die Vokabeln ab, auch wenn es nur so Sachen sind wie Hello, Hallo, Haus, Haus. Trotzdem hören die Eltern sich das an und helfen ihren Kindern. Eltern halten sich nicht 12 Jahre lang die gesamte Schulzeit aus dem Leben ihres Kindes raus. Und dann im Studium, wenn der Englischtest lange Geschichte ist, dann hat man seine Kommilitonen, die das Seufzen ertragen müssen, die das Gemaule anhören müssen, wenn man schon wieder darüber jammert, dass die Klausur ansteht und man wieder zu spät angefangen hat zu lernen, obwohl man dieses Mal doch alles besser machen wollte. Und Menschen im Berufsalltag schütteln darüber nur den Kopf, weil ja, die Klausuren, die schreibt man mal und danach, wenn man richtig im Job ist, richtig im Leben steht, dann ist es auch lange vergessen. Weil dann sind ganz andere Sorgen, die warten. Dann ist es vielleicht die Frau und die Kinder, die versorgt werden müssen, das Haus, was gebaut werden muss. Und dann, irgendwann mal, im Alter hat man all das hinter sich. Man hat ein Haus gebaut, seine Familie versorgt. Und jetzt seufzt man vielleicht, weil man alleine ist, weil man nicht mehr so viele Menschen sehen kann. Mehr und mehr merken wir zwar, dass das, was davor war, vielleicht ja nicht so schlimm war. Der Englisch-Vokabeltest ist für mich nicht mehr so wichtig wie früher. Aber trotzdem, so wie die Eltern nach ihrem Kind schauen, 12 Jahre lang und das ganze Leben durch, so hält sich auch Gott nicht aus unserem Leben 12 Jahre lang und unser ganzes Leben lang raus. Er sagt nicht einfach nur, stell dich nicht so an. Wir haben diese Verheißung, dass unser Körper einmal erlöst wird und dass wir einmal bei Gott sind. Aber diese Verheißung hat sich noch nicht erfüllt. Und weil wir zwar diese große Hoffnung haben, aber wir noch nicht an diesem Punkt sind, deswegen gibt es hier 3 Seufzer in unserem Text. Das ist einmal die Schöpfung, die seufzt. Die Kinder Gottes, wir, die seufzen. Und dann im letzten Punkt auch der Heilige Geist, der seufzt. Die Schöpfung seufzt. In Vers 22 steht, wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Die Schöpfung seufzt, weil sie der Vergänglichkeit entgegengeht. Sie ist verflucht seit dem Sündenfall und sie vergeht mehr und mehr, aber sie hat diese Hoffnung, dass sie einmal davon befreit wird. Die Schöpfung seufzt, als würde sie ein Kind zur Welt bringen. Ich habe noch nie ein Kind zur Welt gebracht und ich bin heilfroh, dass ich es nie machen muss, weil ich würde es, glaube ich, als Mann nicht überleben. Aber so wie eine Frau, die ein Kind zur Welt bringt, lesen wir hier, so seufzt die Schöpfung. Und nicht nur die Schöpfung seufzt, sondern auch die Kinder Gottes. In Vers 23, und sogar wir, den Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Auch wir seufzen innerlich noch, obwohl wir den Heiligen Geist schon in uns haben. Wir dürfen seufzen, sagt dieser Text. Wir dürfen uns anstellen. Und damit meine ich nicht das Anstellen in Corona-Zeiten, wenn man beim Baumarkt sein Zeug für das Hochbeet auf dem Balkon holen will. Stell dich nicht an, heißt, wir dürfen Gott vorheulen, was uns auf der Seele liegt. Wir dürfen ihm sagen, wo der Schuh gerade drückt, nicht weil Schuhgeschäfte wegen zu hoher Inzidenzen gerade geschlossen haben, sondern weil wir Gott unsere Sorgen abgeben dürfen. Du darfst vor Gott Mensch sein. Und warum bin ich so davon überzeugt, dass wir vor Gott seufzen dürfen? In 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 6 und 7 steht: Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Hier steht nicht: Hin und wieder dürft ihr eine Sorge auf Gott werfen, wenn sie nicht allzu groß ist, wenn sie in einem schönen christlichen Wortschatz vorgetragen wird. Nein, wir erfüllen diesen Auftrag, indem wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Wir machen Gott Ehre, wenn wir seine Hilfe in Anspruch nehmen, auch wenn es vielleicht nur eine Kleinigkeit ist. Wir dürfen unsere Sorgen auf Gott werfen und er wird dadurch geehrt. Es ist doch eine Win-Win-Situation. Stellt euch vor, euer kleines Kind würde alles alleine machen, von Geburt an, und wäre nie auf euch als Eltern angewiesen. Würde das euch als Eltern Ehre machen? Wollen nicht Eltern vielmehr, dass ihr Kind auf sie angewiesen ist, ihre Hilfe braucht und nicht von Geburt an schon unabhängig leben kann? Und so ist, glaube ich, auch hier. Wir ehren Gott, wenn wir seine Hilfe in Anspruch nehmen, wenn wir unsere Sorgen auf ihn werfen. Wir dürfen seufzend unsere Sorgen auf ihn werfen, wie so ein Kind, was gerade eine Englisch-Vokabelprüfung schreibt. Seufzen. Diese Schwere in unserem Herzen rauslassen, an die frische Luft lassen, fast unhörbar. Wie so dieses von einem Ventil. Ein Ventil für unsere Seele, was einfach mal die Luft rauslassen kann. So dürfen wir vor Gott mit Seufzen kommen. Dieses Ventil nutzen und bei Gott den Druck in unserem Inneren ablassen. Und das wollen wir jetzt praktisch tun im Gebet. Und Thilo wird jetzt konkret sagen, wie wir das machen wollen, bevor wir dann uns noch den letzten Punkt anschauen.
In der Offenbarung gibt es ein wunderbares Bild, das uns deutlich macht, dass jedes einzelne Gebet, das wir vor Gott bringen, wie auf einer Schale vor Gottes Thron gebracht wird, und keine einzige unserer Tränen geht verloren. Es kommt alles bei Gott an und darum dürfen wir jetzt zu Gott kommen. Wir sehen nochmal die Folie von vorhin mit dem menti.com und dem Code da drauf, auch dem QR-Code. Wenn er da jetzt nochmal drauf geht und dann einfach reinschreibt, wo euch der Schuh drückt, wo ihr merkt, da, diese Sorge will ich wirklich jetzt ganz bewusst auf Jesus werfen. Schreibt einfach Stichworte drauf und dann werden wir das nachher sehen können. Bevor dann jeder für sich in der Stille auch dafür beten kann, wollen wir einfach gemeinsam noch vor Gott stehen und einen Psalm beten. Da dürft ihr gerne so leise mitbeten. Wir sehen hier den Psalm, sind Worte aus dem Psalm 86. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu. Hilf du, mein Gott, deinem Knecht, der sich verlässt auf dich. Herr, sei mir gnädig, denn ich rufe täglich zu dir. Erfreue die Seele deines Knechtes, denn nach dir, Herr, verlangt mich. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich an, du wollest mich erhören. Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern und niemand kann tun, was du tust. Und jetzt möchte ich euch ermutigen, in der Stille das vor Gott zu bringen, was euch persönlich bewegt, was ihr vielleicht hier vorne an der Leinwand gleich sehen werdet. Lasst uns das gemeinsam tun, uns auch die Gebetsanliegen der anderen zu eigenen Gebetsanliegen machen. Denn Gottes Wort sagt uns, wo ihr in einer Sache eins werdet und vor Gott bringt, da bin ich dabei. Da will ich erhören. Zurzeit bewegt mich besonders.